Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist. Und wie ihr ja schon gemerkt habt, haben wir eine ziemlich lange Zeit eine Pause einlegen müssen. Aber das aus einem sehr, sehr schönen Grund. Denn in gar nicht mal so langer Zeit mehr werde ich nämlich Opa, das heißt also, die Tochter vom Papa schreibt die Familiengeschichte fort. Vielleicht wird es ja dann auch ein börseninteressiertes Kind werden. Was es wird, das weiß ich zwar schon, aber das wird hier an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, natürlich macht es keinen Spaß, hier ganz alleine zu sitzen und euch was von Börse zu erzählen. Und deswegen habe ich mir hier ans andere Mikrofon jemanden geholt, der auch sehr börseninteressiert ist, nämlich meinen Schwiegersohn Philipp. Erstmal hallo, Philipp.
Hi, eine
Ja,
besondere
boah.
Ehre hier, das übernehmen
Ja.
zu können und heute das erste Mal hier live zu sein.
Genau. Ja, warum ich mir jetzt hier den Philipp geschnappt habe, hat natürlich auch einen ganz besonderen Grund, denn er war von der ersten Stunde von Papa Klemmer Börse im Hintergrund natürlich auch mit dabei, hat uns da beratend zur Seite gestanden und was den Schwiegervater natürlich sehr freut, er ist auch sehr börseninteressiert. Und in der Hinsicht wollen wir hier eigentlich nahtlos an dem anschließen, was wir in den letzten Jahren immer gemacht haben, nämlich, dass wir versuchen, über die aktuellen Geschehnisse an der Börse uns zu unterhalten, euch Hinweise zu geben, welche Themen jetzt momentan gerade besonders spannend sind, worauf man da sicherlich auch noch achten muss. Wenn es gewünscht ist von dem einen oder anderen, greifen wir natürlich auch gerne das auf, was wir ganz, ganz früher mal gemacht haben, nämlich dass wir auch Kennzahlen und bestimmte Themen, allgemeine Börsenthemen hier auch noch mal ein bisschen wieder erläutern. Und an dieser Stelle dann also jetzt gleich der Schwenk zum heutigen Thema. Und wie soll es sein, nach so langer Zeit starten wir natürlich mit dem Hype-Thema schlechthin, das uns jetzt die letzten Monate hier an der Börse schon in Atem hält, nämlich der ganze Bereich künstliche Intelligenz. Und es gibt ja so dieses Sprichwort an der Börse, wenn du einen Hype siehst oder wenn du einen Goldrausch siehst, wo investiert man da? Nämlich bei den Leuten, die Schaufeln und die Hacken verkaufen. Und beim Thema künstliche Intelligenz ist das natürlich in der Hauptsache die Halbleiterbranche. Und das soll heute an dieser Stelle unser ja grober Rahmen sein, dass wir uns über Werte eben aus der KI und Halbleiterbranche hier unterhalten und euch mal auch noch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben, warum denn überhaupt das Thema so, ja, ich möchte fast schon sagen, hartnäckig sich hält und warum es auch noch das Potenzial hat, in den nächsten Jahren hier die Börse, die Wirtschaft und auch die Gesellschaft ja geradezu dramatisch zu verändern. Damit Philipp jetzt auf der anderen Seite nicht nur zuhören muss, muss ich ihn natürlich auch erstmal ein bisschen löchern. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, KI und Halbleiter, geht eigentlich gleich so die erste Frage an dich. Wie hast du denn das eigentlich in den letzten Monaten erlebt? Und als börsenaffiner Mensch, was hast du bisher aus dieser ganzen Situation für dich herausgezogen?
Na, neben den ganzen Apps, die ich selber installiert habe und das täglich ausprobiere und selber jetzt so Musiker werde und Musik produziere, mit der einen oder anderen App geht das ja, finde ich, ist das gerade unglaublich faszinierend, was da passiert. Es ist unglaublich disruptiv, also wird ganz, ganz viel verändern. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der bereits ein Interview gegeben hat und ja, Angst um seinen Job hat. Weil halt so viel an Veränderungen ansteht. Ich glaube da immer nicht so ganz dran. Ich habe mich jahrelang mit Innovation und Innovationsmanagement beschäftigt, auch beruflich. Und Ja, also es wird natürlich Jobs geben, die sich verändern. Und wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt und überlegt, wie das denn mit der Eisenbahn war und den Pferdekutschen war, ja, es gibt heute weniger Pferdekutschen, es gibt immer noch Pferde und es gibt immer noch Leute, die reiten. Aber es gibt jetzt auch Leute, die andere Jobs haben, ne? Die eine Bahn fahren. Und so wird das auch sein. Und für den Konsumenten werden natürlich oder können natürlich Produkte günstiger werden. Und für Unternehmen, je eher ich es schaffe, auf diesen Zug aufzuspringen, da sind wir wieder beim Zug, habe ich natürlich die Möglichkeit, dann davon auch zu profitieren. Ne? Ich muss halt nur schneller sein, ne? Und schneller verstehen, was man damit machen kann. Ich glaube, dann kann das zu besseren Preisen führen. Und wenn man weniger für das eine Produkt ausgeben muss, dann habe ich natürlich auch Potenzial für andere Produkte. Und so werden sich dann auch wieder neue Dienstleistungen, vielleicht Dienstleistungen auch aus der KI entwickeln, auf die wir heute gar nicht blicken können, weil wir das noch gar nicht verstanden haben, was dahinter steckt. Und ich sehe eher die Chance da drin.
Ja, da kann ich da eigentlich das auch nur unterstreichen. Also ich arbeite ja in einer Branche, die ja auch gerade von KI derzeit ja überflutet wird, also im Bereich Journalismus, Publizistik. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Anbieter, die entsprechende zum Beispiel Texte oder Bilder generativ kreieren können. Und ich unterhalte mich da jetzt auch sehr gerne mit Kollegen darüber. Und da ist auch die Haltung relativ gemischt. Einige sagen, ja, das könnte den Journalismus als Job, als Berufsbild nachhaltig abschaffen, oder zumindest sehr stark schädigen. Andererseits, und zu dieser Fraktion zähle ich mich eigentlich, gibt es in vielerlei Hinsicht solche Spezialgebiete, wie zum Beispiel auch die Börse, wo ich glaube, dass KI auf lange Zeit eine ganz wichtige Unterstützung liefern kann. Ich selbst wende ja auch in unseren Produkten schon KI Angebote mit an, um einfach hier zum Beispiel auch im grafischen Bereich alles ein bisschen bunter und schöner gestalten zu können. Und ja, und letzten Endes machen wir uns ja mal nichts vor. Die Wasserstandsmeldung, welche Aktie XY an dem und dem Tag so und so gestiegen ist, das sind natürlich jetzt keine so hochwertigen Meldungen, und da werden KI-Modelle sicherlich auch sehr, sehr stark dann letztlich sich durchsetzen. Große Blätter wie das Handelsblatt, die schreiben ja sowas schon fort. Ich selbst bin mit ja, Entwicklern im Gespräch, die hier entsprechende KI-Modelle schon aufgelegt haben und die jetzt gerade dabei sind, diese auch für den Medienbereich zu trainieren. Und ja, wenn es da Ergebnisse gibt, dann werde ich die natürlich hier auch gerne kundtun. Was ich glaube, ist im Bereich künstliche Intelligenz, dass jetzt erstmal ganz, ganz viel probiert wird auf der Anwenderseite. Das sieht man ja letzten Endes auch daran, dass gerade die großen Player wie Microsoft und auch Alphabet, die nehmen ja hier wirklich viele Milliarden in die Hand. Meta Platforms hat da angekündigt, dass sie in diesem Jahr 40 Milliarden Dollar ausgeben wollen im Bereich KI. Bei Microsoft waren es im letzten Quartal 14 Milliarden Dollar, und das wird wahrscheinlich auch so fortgeschrieben werden in den nächsten Quartalen, und Alphabet bewegt sich da in ähnlicher Größenordnung. Und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen Börsianer auch durchaus langsam so ein bisschen die Frage nach der Kosten-Nutzen-Relation. Denn wenn ich hier viele Milliarden Dollar investiere, soll ja am Ende auch ein Return on Investment stattfinden, ein positiver Return on Investment. Und ich finde gerade Alphabet, Microsoft und so, die haben natürlich mit ihren, zum Beispiel Microsoft, den Copiloten bei seinem Office-Produkt, die geben jetzt da schon richtige Antworten, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das auf kürzere oder mittlere Sicht jetzt schon zu dem super Geschäft wird, sondern eher noch so die ganz klassischen Erlösbereiche da eine Rolle spielen. Aber um jetzt hier mal den Bogen zu schlagen, die große Nachfrage nach entsprechenden KI-Modellen, die ja auch per se immer größer und immer umfangreicher werden. Die beflügeln natürlich auch insbesondere die Zulieferer, nämlich die Halbleiterhersteller. Und ja, es ist jetzt wie Eulen nach Athen tragen. Es gibt den einen Halbleiterhersteller, der momentan alle überstrahlt, nämlich Nvidia. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Nvidia gehört ja auch zu deinen Top-Favoriten in diesem Bereich, oder?
Ja, also wir haben ja vorher drüber gesprochen und haben ja überlegt, wo würden wir denn unsere Chips oder unser Geld investieren? Ist es die Software oder ist es die Hardware? Ich glaube, du tendierst eher zur Hardware. Und ja. Das geht ja seit Wochen und Monaten hier durch die Presse. Das ist ja irgendwie gerade ein Wettrennen. Und keiner kann auf die Bremse gehen. Alle werden weiter investieren, um noch besser zu sein, um die Fehler, die noch in den Systemen drin sind, in den Software-Systemen drin sind, um die endlich rauszubekommen. Das heißt, alle versuchen noch mehr aufs Vollgas zu drücken. Ja, und einer profitiert natürlich, ne? Der die Chips herstellt. Und das ist Nvidia. Und wir hatten ja heute überlegt, ob Nvidia das neue Tesla ist, ob es halt da immer weitergeht. Ich meine, bei Tesla hat sich ja jetzt so eine Gegenbewegung in der letzten Zeit gezeigt. Da ist es dann irgendwann zu Ende gewesen, aber bei Nvidia scheint es ja immer in diese eine Richtung aktuell zu gehen.
Wobei ich finde diesen Vergleich zu Tesla, finde ich jetzt eigentlich schon spannend, weil auf den wäre ich jetzt persönlich überhaupt nicht gekommen. Kannst du das vielleicht noch ein kleines bisschen konkretisieren, was du damit meinst?
Ich weiß, dass du ein Interview gegeben hast zusammen mit Bernecker. Und ihr da das große Tesla-Thema hattet und lange geguckt habt und gesagt habt, nee, es wird noch über die Schwelle gehen und es wird noch über die Schwelle gehen und es ging immer weiter und es ging immer weiter und alle guckten und sagten, ja, das kann eigentlich zu Ende gehen. Irgendwann geht sowas natürlich zu Ende und das wird wahrscheinlich auch irgendwann bei Nvidia so sein. Aber der Trend ist gerade so groß, so wie er damals bei diesen Autos war. Vielleicht hat die Marke Tesla dann doch eher das Lifestyle gehabt, was es vor 2-3 Jahren auf jeden Fall hatte, was Nvidia nicht hat. Das sind halt dann doch nur Chips Hardware, langweilige Hardware, die da produziert wird, aber von dem Potenzial und von diesen Erwartungen, die dahinter stecken, die man auf der einen Seite bei Tesla gesehen hat und halt jetzt bei Nvidia sieht, ohne dieses Ende gerade sehen zu können. Man sieht halt nur, das geht noch weiter auf. Finde ich, also ist so mein Bauchgefühl, dass das irgendwie vergleichbar ist.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also du siehst Nvidia schon als quasi den Wert der Stunde, aber auch letzten Endes das, was man ja eigentlich immer so sagt, jeder Hype geht irgendwann mal zu Ende und die Konkurrenz, so wie damals bei Tesla, jetzt sind die großen Autokonzerne, die natürlich jetzt kommen und jeder hat ein E-Auto im Angebot oder 20 E-Auto-Modelle im Angebot. Und man sieht ja auch, dass Tesla in seinem vermeintlichen Kerngeschäft momentan nicht so gut mehr aufgestellt ist. Ne?
Oder halt auch Konkurrenz bekommt. Ne? Also damals war ja wenig Konkurrenz. Und genau. So ist es ja gerade bei den Chips halt auch. Und auch da wird irgendwann Konkurrenz kommen. Irgendwann wird es auch jemanden geben, der vielleicht durch Zufall oder einfach, weil sie sehr, sehr viel Geld und Zeit investiert haben, da einen Plan B hat und eine andere Idee hat oder eine Lücke gefunden hat, wie man effizienter oder doppelte Rechenleistung durch irgendeinen Trick hinkriegen kann. Und dann wird es auch da wieder Konkurrenz geben. Aber dieses Monopol, was es da gerade gibt, das hat halt gerade Nvidia irgendwie in sich.
Ja. Da können wir vielleicht auch auf der technischen Ebene, auch wenn ich jetzt nicht der super Semiconductor-Marktexperte bin, aber vielleicht für unsere Zuhörer das vielleicht nochmal ganz kurz umrissen, was eigentlich so das Spannende an Nvidia ist. Nämlich da geht es um Grafikprozessoren, sogenannte GPUs oder GPUs, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch aussprechen will. Und die werden in Rechenzentren umgesetzt und machen jetzt eigentlich die ganze Arbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, Daten zu verarbeiten, wenn KI-Systeme lernen. Also dieses Machine Learning und das Trainieren von KIs. Und da ist momentan der Topseller der H100-Grafikchip von Nvidia, mit dem sie sich sprichwörtlich dumm und dämlich verdienen, wie auch die letzten Q1-Zahlen gezeigt haben. Und sie haben jetzt und sind jetzt gerade dabei, die Nachfolger, die den H200-Chip zu vermarkten oder anzubringen. Und man trifft hierbei auf eine Marktsituation, wo die Nachfrage weitaus das Angebot übersteigt. Also das heißt, der Vorstandschef von Nvidia hatte bei der Q1-Präsentation, der Name, also Nachname Wang, also Mr. Wang hatte auch gleichzeitig gesagt, also wir lancieren gerade den H200-Chip, aber wir sehen keinen Nachfrageeinbruch, keine Zurückhaltung bei den H100-Chips. Und wir haben in vielen Gebieten, mir fällt da jetzt mal ganz spontan Apple ein, ne? Wenn Apple ein neues iPhone angekündigt hat, brachen die Verkäufe, also meistens die Verkäufe von den Vorgängermodellen ein. Bei Nvidia ist das komplett überhaupt nicht der Fall. Und weil sie eben momentan so eine herausragende Marktstellung haben. Aber ja, du wolltest was sagen?
Ja, genau. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich hatte das Interview auch mitbekommen. Das Verrückte ist ja, normalerweise, ne, wenn ein neues Modell angekündigt wird, egal bei Autos oder halt normalerweise auch bei Halbleitern oder Flugzeugen, dann sagt man ja, okay, dann nehme ich lieber das Neue. Ich muss ja viel investieren. Der Markt ist so begrenzt und so knapp, dass sie sagen, ist egal, dann nehme ich halt auch das Alte. Ist ja nur zum Anlernen. Also ja, klar, hätten wir gerne das Neue, aber wenn wir das nicht kriegen, nehmen wir halt das Alte. Also, es wird alles einfach weggekauft. Das ist
Genau.
halt das, was so faszinierend ist, ne?
Wobei ich sagen muss, so ein bisschen am Horizont sehe ich, und da bringe ich jetzt mal so einen meiner Comeback-Überlegungen mit rein, ist zum Beispiel Intel. Intel hat ja, man muss es fast schon so sagen, ja, früher der Prozessorhersteller schlechthin, die machen heute immer noch super viel Geld, aber sie haben. Vor Jahren haben sie Apple verloren und jetzt werden sie im Prinzip von allen Seiten, von AMD und auch von Nvidia bedrängt. Und das hat er sich natürlich auch in den Ergebnissen wiedergespielt und erst recht im Aktienkurs. Aber sie haben jetzt auch einen neuen Grafikbeschleuniger vorgestellt. Das heißt also, sie versuchen auch in diese. Also das Rechenzentrengeschäft spielt bei Ihnen natürlich auch schon generell eine große Rolle, aber Sie kommen jetzt hier auch mit neuen Produkten und stoßen natürlich in einen Markt vor, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast, der weiterhin unter einem absoluten Angebotsdefizit arbeitet. Und deswegen sehe ich eigentlich persönlich bei Intel, das hatte ich auch in der letzten Ausgabe von unserem Börsenbrief Future Money beschrieben, hier eine ganz spannende ja, Turnaround-Chance. Kommen wir noch mal zurück zu den ja, generell Aktien, die wir in diesem Bereich für interessant halten. Du hattest hier noch einen zweiten Wert rausgesucht, den ich persönlich überhaupt noch nicht kannte. Ich hoffe, wir sprechen richtig aus. Sprinkle, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, Sprinklr oder Sprinklr auf Deutsch, die kombinieren, also machen eher Software-Sachen, lassen ganz, ganz viel programmieren und customizen und nutzen die KI, um aus Daten zu lernen, aus Datenbanken zu lernen, machen aber vor allen Dingen in der Unterstützung von Unternehmen, also kümmern sich ums Auslesen von Social Media, bieten auch Social Media Hilfen an, dass du halt über verschiedene Plattformen die ganzen Sachen ja posten kannst, Community Management machen kannst, auf Webseiten, Advertising, vor allen Dingen alles, was da mit Werbung zu tun hat, ne? Also wenn ich verstehe, warum mein Kunde das Produkt gut findet, warum oder das Feedback auslesen kann, was er mir gibt über die einzelnen Kanäle, über Google, über Facebook, über Insta. Und wenn ich das verstehen kann, weil ich es permanent auswerten kann und permanent Feedback bekomme, dann kann ich natürlich mich besser anpassen und viel kundenorientierter arbeiten. Und das ist dann so eine Sache, wo ich dann das Gefühl habe, das könnte eine geniale Sache sein, weil KI dann einen richtigen Nutzen hat, ne? Also KI geht einfach nochmal viel näher ran an das, was man heute bei diesen Datenmassen, die man hat, noch gar nicht so in der Qualität bearbeiten konnte, wie man das wahrscheinlich zukünftig machen wird.
Ich hab mir mal ganz kurz hier so nebenbei auch mal die Maske aufgerufen, was die Fundamentaldaten angeht. Und das sieht ja schon spannend aus, ne? Ich meine, das letzte Geschäftsjahr war das erste, wo, also die enden immer im Januar. Und das letzte Geschäftsjahr per Ende Januar 2024 war das erste, wo sie netto auch operativ und netto in der Gewinnzone, in die Gewinnzone gekommen sind. Und noch spannender finde ich ja eigentlich, dass jetzt für das neue Geschäftsjahr, was also im Januar 2025 endet, die Analystenschätzung jetzt davon ausgehen, dass das Unternehmen seinen Gewinn ja glatt verdoppeln kann. Ne? Das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, von der Bewertung her wird mit einem Vierfachen des Umsatzes bezahlt, KGV 27. Das sind natürlich jetzt hier nicht so super billige Sachen in diesem Zusammenhang. Aber wir hatten an dieser Stelle schon mal erklärt, was ein PEG ist, also dieses Verhältnis von Marktkapitalisierung oder beziehungsweise von KGV zu Gewinnwachstum. Und das liegt bei 0,9. Und das signalisiert erstmal, dass es eigentlich eine Unterbewertung gibt im Verhältnis zum Gewinnwachstum. Und ich sag mal so, bei solchen Werten würde ich ja sagen, wäre auch ein Verhältnis von bis zu ja, 1,5 oder sogar 2,0 noch vertretbar. Also da scheint schon noch viel Luft nach oben zu sein, zumal die Aktie ja momentan so ein bisschen geschwächelt hat. Ne?
Ja, und sie haben halt eine Sache, sie kümmern sich halt nicht nur um Social Media, sondern nutzen halt auch den Trend und da sind sie halt ganz gut drin, kümmern sich da halt um die Datenbanken, ums Auslesen, ums Verstehen und dann Schlüsse auch auszuziehen, also das, was ja wirklich dann auch komplex ist zu dem, was man so vorher kannte und von daher glaube ich, haben sie da auf das richtige Pferd gesetzt.
Vielleicht noch ganz kurz eingeschoben für unsere Zuhörer. Wie gesagt, wir unterhalten uns ja im Ganzen. Das sind jetzt hier keine expliziten Kauf- und Verkaufsempfehlungen, wie immer. Aber ich würde jetzt mal sozusagen als Finanzjournalist, würde ich jetzt mal sagen, ist zumindest ein Wert, den man sich auf die Watchlist setzen sollte. Ne? Also die Charttechnik ist noch nicht so ganz sauber, aber das sollte man, denke ich mal, jetzt in den nächsten Wochen beobachten, ob es dann vielleicht einen technischen Rebound gibt.
Ja. Also wenn du nicht nur was Positives hören willst, können wir auch noch was Negatives sagen. Das muss halt auch alles umgesetzt werden, wenn du in andere Firmen reingehst, in große Firmen reingehst. Die haben alle ihre Datenbanken, die sind alle customized, sind alle speziell. Mhm. Wenn du dann noch, ich glaube, sie arbeiten ganz viel mit Indern zusammen, die haben nochmal eine ganz andere Kultur. Da könnte es auch kulturelle Probleme geben, einfach in der Art, wie Arbeitspakete geschrieben werden und ein anderes Verständnis herrscht. Also von daher gibt es da natürlich auch genug Risiken, die man da beleuchten könnte.
Ja, na klar. Ich meine, wir haben ja gerade auf der Anwendungsseite haben wir natürlich viele Geschäftsmodelle, die jetzt natürlich durch diesen gesamten Hype nach oben gespült werden. Ich sag mal so, ein bisschen erinnert mich das so an die damalige E-Commerce-Welle. Da wurde halt viel probiert, ob es tragfähig ist für die Dauer, muss ich natürlich bei vielen Sachen noch erstmal bestätigen. Also das sind schon eher so die spekulativeren Themen. Deswegen, wie du es ja vorhin schon richtig gesagt hast, ich bin eher so
der Schaufeltyp.
Der Hardware-Typ, genau. Aber weil du es gerade aufgebracht hast, interessantes Geschäftsmodell, aber auch nicht die Risiken aus dem Blick fallen lassen. Da habe ich nämlich auch noch eine ganz interessante Aktie entdeckt, nämlich InnoData, ist auch ein amerikanisches Unternehmen, die, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die eine Plattform, also Software, auch Softwareplattform, wo sie nötige Daten sammeln und organisieren und zur Verfügung stellen können, damit überhaupt KI-Systeme lernen können. Also du kannst, also die haben ganz spezielle, auch ganz spezielle Themenbereiche, zum Beispiel medizinische Daten und auch Mediendaten, die halt aufbereitet werden können, damit man KI-Modelle trainieren kann. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Das Problem an der ganzen Sache ist, das soll man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die haben mit dem Aufkommen der KI, haben sie richtig super Wachstum hingelegt. Aber jetzt in den letzten Monaten und wahrscheinlich auch im gesamten Jahr 2024 werden sie höchstwahrscheinlich relativ stagnieren, weil sie so ein bisschen Klumpenproblem haben. Also sie haben relativ überschaubare Anzahl von Kunden, was ja auch nicht hindert, weil ein KI-Modell zu trainieren kostet richtig viel Geld und da kann man eigentlich so an zwei Händen sich abzählen, wer sich das leisten kann und wer nicht. Und in der Hinsicht ist es natürlich ein bisschen schwierig, hier eine neue Wachstumsstory darzustellen. Also InnoData wäre für mich auch so ein Wert, den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte, weil eben das Geschäftsthema, also die Aufbereitung von Daten für Machine Learning und fürs Trainieren, generell Trainieren von KI-Modellen eben unwahrscheinlich wichtig ist, weil nur so gut wie die Daten sind, so gut kann das KI-Modell am Ende sein. Aber eben, das heißt noch lange nicht, dass hier das Wachstum unbegrenzt sein muss. Also da muss man schon schauen, dass auch InnoData hier im Laufe des Jahres auch durchaus nachweisen muss, ob man einen neuen Wachstumsimpuls schaffen kann. Ein Thema würde ich gerne noch in diesem Zusammenhang nochmal ranziehen, nämlich nochmal so das ganz Große und Ganze, nämlich die Geopolitik, das globale Umfeld. Weil KI und natürlich auch Halbleiter haben ja inzwischen eine ganz wichtige geopolitische Komponente. Und ich hatte auch im Future Money mal eine Grafik rausgesucht, die muss ich euch einfach noch mal kurz so verbal schildern. Denn es geht vor allen Dingen darum, wenn man jetzt die KI oder die Halbleiter als die wichtigste Grundlage dafür nimmt, damit KI-Modelle überhaupt entwickelt werden können und arbeiten können, dann sieht man jetzt momentan auch so einen Wettlauf zwischen den Großmächten um entsprechende Geldressourcen, monetäre Ressourcen, um die jeweilige Chipindustrie nach vorne zu bringen. Also wir haben ja auf der einen Seite den Chips and Science Act in Amerika, der insgesamt ein Volumen von 39 Milliarden Dollar haben soll, plus 75 Milliarden Dollar als Kredite oder als Garantien beziehungsweise Steuergutschriften. Auf der anderen Seite die EU, die in ihrem EU-Chips-Act momentan 46 Milliarden Dollar vorgesehen hat. Einzelne Länder sind da noch ausgeklammert, beziehungsweise machen eigenes Ding. Also Deutschland zum Beispiel hat ein Programm über 21 Milliarden Dollar aufgelegt. Den haben wir noch, Italien mit 4,6 Milliarden und Frankreich mit 3,1 Milliarden Dollar, die sozusagen zusätzlich zu den EU-Geldern fließen sollen. Und auf der anderen Seite der Weltkugel Südkorea mit 55 Milliarden Dollar. Das ist, ich meine, Südkorea, da haben wir halt Samsung vor allen Dingen. Wobei dieses Geld hauptsächlich Steuergutschriften oder Steuervergünstigungen sein sollen. Taiwan mit 16 Milliarden Dollar. Taiwan ist und bleibt der wichtigste Auftragsfertiger für die Halbleiterindustrie. Deswegen geht es ja auch immer diese diese Fragestellung, ne, was passiert zum Beispiel mit Taiwan Semiconductor, dem weltgrößten Auftragsfertiger in diesem Bereich, falls China tatsächlich sich Taiwan einverleiben sollte. TSMC arbeitet ja schon daran, dass man neue Fabriken auch vor allen Dingen in Amerika errichtet, aber das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen zu umzusetzen. Ja, und dann haben wir den großen Elefanten, nämlich China. Wenn man jetzt alle Programme zusammenzählt, die derzeit bekannt sind, kommen wir auf über 140 Milliarden Dollar, die die Chinesen in die heimische Halbleiterindustrie investieren wollen. Erst vor wenigen Tagen hatte man dabei zum Beispiel einen Fonds aufgelegt über, ich glaube, fast, also ich glaube 47 Milliarden Dollar, die vor allen Dingen Huawei zugutekommen sollen. Die, wie man gesagt, die eröffnen in China momentan überall Halbleiterfabriken, in der Hoffnung, damit die Sanktionen oder die Restriktionen unterlaufen zu können, um das, also sozusagen ihre eigenen Aktivitäten dadurch zu verschleiern. Und dann haben wir noch Semiconductor Manufacturing, auf die ich persönlich auch setze.
Was machen die?
Das ist der größte chinesische Auftragsfertiger im Halbleiterbereich. Wobei man sagen muss, also es geht ja hier auch immer um den technologischen Wettlauf und ich sag mal so, Standard im Chip-Bereich ist jetzt momentan 3 Nanometer. Frag mich jetzt bitte nicht nach, was das
wahrscheinlich die Abstände zwischen den einzelnen.
Genau. Die chinesischen Hersteller haben jetzt angefangen auszuliefern 5 Nanometer. Chips. Wobei
Bronze. Das ist noch gar nicht so lange her, da waren die zwischen 5 und 7, ne? Und jetzt sind sie bis auf 3 runter.
Bei den Chinesen wird aber gesagt, dass die Qualität der 5 Nanometer Chips noch nicht so sonderlich gut sein soll. Aber das Schöne ist, wie du ja gerade schon gesagt hast, also wenn man sich die Zeitleiste anguckt, die Chinesen hinken momentan so 4 bis 5 Jahre technologisch hinterher. Wenn sie diese wahnsinnigen Geldmengen tatsächlich da reinpumpen, und sie müssen es reinpumpen, weil sie sind ja zum Beispiel von den H100-Chips von Nvidia sind sie mehr oder weniger abgeschnitten, sie müssen eine eigene KI und Halbleiterindustrie und eine technologische Halbleiterindustrie aufbauen. Mit so viel Geld kriegen sie das sicherlich auch hin. Sie werden, denke ich mal, den Abstand verkürzen können auf, weiß ich was, 2 Jahre oder so, 2 bis 3 Jahre. Aber das ist natürlich dann gerade auch für Börsianer sicherlich eine ganz interessante Angelegenheit.
Das heißt, du würdest jetzt sagen, man soll sich den chinesischen Markt wieder stärker angucken?
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also ich glaube, diese jetzigen Sanktionen oder Strafzölle, nicht Sanktionen, sondern Strafzölle, die Amerika jetzt auferlegt hat wieder, die bremsen natürlich in verschiedenen Bereichen, gerade auch bei Elektrofahrzeugen. China wird, glaube ich, nicht umhinkommen und haben es, glaube ich, auch begriffen aus den letzten Jahren, wo sie relativ zurückhaltend waren. Dass sie da einfach ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, weil sie einfach autark sein müssen. Und ich glaube schon, dass der Kapitalmarkt das sehen wird und bis zu einem gewissen Maß, was wir ja auch im E-Commerce, im Internetbereich sehen und auch im Immobilienbereich inzwischen ein bisschen sehen können, dass hier entsprechende Aufwärtschancen eigentlich bestehen. Jo. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich würde noch eine Komödie, eine Filmempfehlung geben. Und zwar haben wir ja gerade über interkulturelle Kompetenz gesprochen. Ich habe gedacht, wir können ja hier einfach nochmal ein neues Thema mit dabei mischen. Und zwar gibt es einen witzigen Film, der heißt Outsourced. Und der beschränkt sich auf das Thema Outsourcing und wie Callcenter nach Indien outgesourced werden. Und genau das Thema hatten wir ja gerade. Also von daher meine Empfehlung für die Woche filmtechnisch ist ein leichter Film, ist eine Komödie, ist ganz witzig gemacht, ganz viel mit den Klischees gearbeitet im positiven Sinne. Von daher, um in das Thema kulturelle Unterschiede reinzukommen und Zusammenarbeit zwischen den Kulturen, meine Empfehlung der Woche, outsourced.
Sehr schön, sehr schön. Wobei ich jetzt im Nachsatz auch sehr gerne nochmal, ich sehe das eigentlich auch als sehr spannend an, weil KI ist halt auch nicht so ein homogenes Thema, sondern eben sehr heterogen und man hat gewisse Vorstellungen, wie es aus amerikanischer Sicht oder wohin es aus amerikanischer Sicht hingehen könnte. Man weiß nicht, was sich die Chinesen ausdenken. Man weiß nicht, was Indien sich ausdenkt. Ich meine, als eigentlich die zweite große asiatische Wirtschaftsmacht wird Indien an diesem Thema auch nicht vorbeikommen. Und natürlich wird es auch spannend sein, ob Europa mit seinen 1000 Regularien es schafft, bei diesem Thema so was wie eine unternehmerische Freiheit zuzulassen oder ob wir sozusagen die aufstrebende KI und Halbleiterindustrie wieder so gängeln, dass wir wieder abgehängt werden.
Ja. Naja. Also ich glaube, China ist natürlich mit dem ganzen Geld super interessant. Indien hat natürlich einen riesigen Vorteil. Die haben ja vor über 20 Jahren angefangen, unendlich viel Ressource in die Ausbildung von Ingenieuren, aber auch von Programmierern zu stecken. Und von daher ist da natürlich unglaubliches Wissen vorhanden und ganz, ganz viele Unternehmen, die sich da auf den Zug setzen.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal durch. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet. Dir, lieber Philipp, erstmal herzlichen Dank für deine Premiere. Hat mir sehr gut
gerne, gerne.
Gefallen. Und ich hoffe, dass wir dann, ich würde jetzt nicht sagen, eine neue Ära begründen, aber dass wir jetzt in Zukunft dann weiterhin so eine schöne Gespräche dann führen können. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.